Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Zukunft der Gesundheitsversorgung. Welche Erwartungen hat die Pharmaindustrie an die Parteien vor der Bundestagswahl? Darüber spricht Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz mit Dorothee Bragmann.
Dorothee Bragmann ist seit April 2024 Hauptgeschäftsführerin des Verbands Pharma Deutschland. Die ausgebildete Pharmazeutin war bislang bei Janssen Deutschland tätig und hatte dort verschiedene Führungspositionen inne. Zuletzt war sie Mitglied der Geschäftsführung für Marketing und Sales im Bereich Onkologie, Hämatologie. Bragmann verfügt über umfangreiche Erfahrung im Gesundheitswesen, einschließlich Tätigkeiten als Krankenhausapothekerin und bei Kostenträgern.
Die Pharmaindustrie formuliert vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr klare Forderungen. Im Fokus stehen die zügige Umsetzung der nationalen Pharmastrategie und die Stärkung des Forschungsstandorts Deutschland. Innovationshürden sollen abgebaut und Erstattungsbedingungen für neue Medikamente verbessert werden. Die Branche fordert eine Überarbeitung des AMNOG und des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes, um Innovationen besser zu fördern. Zudem werden Investitionen in Forschungsinfrastrukturen und die schnelle Umsetzung von Digitalgesetzen angemahnt. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Pharmaindustrie zu stärken und gleichzeitig die Arzneimittelversorgung zu verbessern.
Pharma Deutschland, bis Mai 2024 Bundesverband der Arzneimittelhersteller, BAH, ist der mitgliedsstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Der 1954 gegründete Verband vertritt über 400 Mitgliedsunternehmen, darunter sowohl große Pharmafirmen als auch mittelständische Betriebe. Als wichtiger Ansprechpartner für Politik, Behörden und Institutionen im Gesundheitswesen engagiert sich Pharma Deutschland in der politischen Interessenvertretung.
Schönen guten Tag, Frau Bragmann. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Vielen Dank, ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Genau, vor rund einem Jahr hat die Bundesregierung ihr Strategiepapier Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Pharmabereich in Deutschland beschlossen. Welche der darin enthaltenen Maßnahmen wurden von der jetzt noch amtierenden Regierung schon umgesetzt und wo sehen Sie für die kommende Regierung dringenden Handlungsbedarf?
Die Pharmastrategie hatte zwei Schwerpunkte, die umgesetzt werden sollten. Das war zum einen Forschung wieder nach Deutschland zu holen und das andere war den Pharma-Standort als solches in Deutschland zu stärken. Und ich würde sagen, dass die Pharmastrategie in Punkt 1, Forschung wieder nach Deutschland zu holen, sehr gut funktioniert hat bislang. Es wurde ein extra Gesetz dafür gemacht, das Medizinforschungsgesetz. Hier kommt es natürlich ein bisschen auf die Umsetzung an, aber da haben wir gute Fortschritte gemacht, sodass ich guter Dinge bin, dass wir den Platz in der Forschung, den wir mal hatten, das war mal die Nummer 1 in Europa, dass wir den auch bald wieder erlangen können. Der zweite Punkt, dass wir den Pharma-Standort Deutschland stärken, da müssen wir unbedingt noch ran und das erwarten wir auch von der neuen Bundesregierung. Zum einen haben wir immer noch Schwierigkeiten im Basismarkt, da haben wir immer noch Lieferengpässe, da ist der Druck wahnsinnig hoch auf den Basismarkt. Und zum anderen, bei Innovationen haben wir uns eigentlich vom Fortschritt ein wenig abgekoppelt, denn die Nutzenbewertung, die wir hier haben, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen und entspricht überhaupt nicht mehr der modernen Forschung. Das heißt, um Ihre Frage nochmal zusammenzufassen, wir haben Fortschritte gemacht, es gibt aber auch noch viel zu tun.
Vielen Dank. Sie hatten schon angesprochen, im März diesen Jahres kam das Medizinforschungsgesetz, kurz MFG. Und das hat ja als einen der Kernpunkte die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren auf den Weg gebracht. Können Sie schon was zur Wirksamkeit dieses Gesetzes in der Praxis sagen?
Kann ich überhaupt nicht zu sagen, weil das Gesetz ist erst seit ein paar Monaten in Kraft und jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Wir sind ja jetzt erst dabei zu gucken, wie wird das denn tatsächlich umgesetzt? Also ist es wirklich jetzt schneller, dass wir durch die Ethikkommission kommen? Ist es wirklich schneller, dass wir die Strahlenschutzverordnung schneller vom Tisch geräumt bekommen und da die Genehmigung bekommen? Das wird die Praxis jetzt zeigen. Die Die Wurzeln, dass das funktionieren kann, sind angelegt, aber wie das jetzt gelebt wird, wird ganz, ganz entscheidend sein. Ich persönlich glaube aber, alle Beteiligten wollen ja wieder Nummer eins in Forschung sein, sei es die Ärzteschaft oder die Pharmaindustrie, auch die Politik, sodass der Wille aller Beteiligten da ist und ich glaube fest daran, dass wir hier auch gute Fortschritte machen werden.
Das andere hatten Sie auch schon angesprochen, und zwar das AMNOG braucht dringend eine Weiterentwicklung und soll, wie Sie ja sagten, auch für neue Therapieformen angepasst werden. Wenn Sie da nochmal reingehen könnten und Ihre konkreten Änderungswünsche und Forderungen nochmal benennen wollten.
Genau, ich hatte es eingangs ja schon gesagt, dass das AMNOG, also die Nutzenbewertung, ist tatsächlich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wir haben jetzt ganz neue Therapieansätze, zum Beispiel in der Onkologie, aber nicht nur da. Aber ich bringe mal dieses Beispiel. Sie haben sehr, sehr viel kleinere Patientenpopulationen. Sie sind viel zielgerichteter in ihrer Therapie. Und Sie können nicht immer die Anforderungen des AMNOG, also der Nutzenbewertung, erfüllen, wenn Sie diese modernen Therapien auf den Markt bringen wollen. Sie können nicht immer eine randomisierte klinische Versuchssetting aufbauen. Das ist nicht immer möglich, sondern Sie haben sehr, sehr oft einarmige Studien. Da müssen wir gucken, welche Evidenz kann man dann heranziehen. Also muss es immer eine RCT sein oder kann es auch andere Evidenz sein, Real-World-Data zum Beispiel. Und wir müssen uns auch die Endpunkte angucken. Wir arbeiten mit sehr alten Endpunkten, die validiert sind. Wir sind im Fortschritt so viel weitergekommen. Es ist so viel mehr möglich in der Medizin, was wir einfach damit gar nicht abbilden können. Und wir wollen uns nicht abkoppeln vom Fortschritt. Insofern müssen wir an die Studiendesigns ran, wir müssen an die Endpunkte heran. Und wir müssen dann aber auch am Ende gucken, wenn wir Therapien haben, zum Beispiel, wo sich die Wirksamkeit erst über eine Zeit ergibt, wie wir damit umgehen.
Es gab kürzlich eine Veranstaltung des GKV-Spitzenverbandes, GKV Live. Da ging es um die leeren Kassen. Und dort war eines der Themen, dass die Kosten für pharmazeutische Mittel quasi zu hoch seien. Und die Politik hat in Vorwahlkampfstimmung da quasi neben den Kliniken einen zweiten Punkt identifiziert, wo man denn einsparen könnte. Wenn Sie da mal kurz Ihre Einschätzung geben, ist das aus Sicht Ihrer Industrie sinnvoll und wo stehen wir denn da?
Ja, also zwei Punkte. Bitte sitzen Sie den Aussagen des GKV-Spitzenverbandes nicht auf, denn die Kostenentwicklung im Arzneimittelbereich ist seit Jahren konstant, auch im patentgeschützten Arzneimittelbereich. Die Berechnung, die da angestellt werden, kann ich nicht nachvollziehen. Und wir haben im Moment einen Trend, den haben wir überall, dass wir alle älter werden. Wir haben eine demografische Entwicklung und somit wird einfach zum einen mehr verordnet, weil wir einfach mehr sind, die krank sind, weil wir mehr sind, die älter werden. Und zum anderen haben wir eine Verlagerung hin zu wirksameren Therapien, die in der Regel auch neuer sind. Und das sind die Effekte, die die Kosten treiben. Aber das ist auch das, was wir als Gesellschaft wollen. Wir wollen ja Mittel haben, die den Krebs bekämpfen. Wir wollen ja Mittel haben, die die Hepatitis C bekämpfen oder die immuntherapeutisch wirksam sind bei schweren Hauterkrankungen. Das wollen wir alles haben als Gesellschaft. Also insofern bitte checken, man sollte die Zahlen, die da rausgehauen werden, immer gut überprüfen, das zum einen. Und zum anderen kann ich nur heftig davor warnen, immer kurzfristig mit Sparmaßnahmen dann sofort zu reagieren. Wenn die Kassen angespannt sind, die Kassenlage angespannt ist, dann das würde natürlich erstens völlig kontraproduktiv der Pharmastrategie gegenüberstehen. Also wir sind ein Wirtschaftsfaktor. Wir tragen ja auch zur Einnahmeseite der Krankenkassen bei. Also warum sollten wir da noch mehr Druck ausüben, dass die Firmen womöglich noch mehr Werke zusperren müssen, dass wir noch mehr Arbeitsplätze verlieren, was wiederum die Einnahmenseite beeinflusst. Und zum anderen sind diese kurzfristigen Sparmaßnahmen ja nun wirklich nicht nachhaltig. Wir haben so viele Effizienzen im System, die gilt es ja erstmal zu heben. Und ich bin auch nicht naiv, ich weiß, dass Fortschritt bezahlt werden muss, auch im Arzneimittelbereich, aber wir haben auch im Arzneimittelbereich Effizienzen. Ich erwähne zum Beispiel mal, dass wir sehr, sehr viele Substanzen haben, die aus der Verschreibungspflicht entlassen werden könnten. Das wäre Win-Win-Win für alle Beteiligten. Zum einen für die Patienten, die müssten für eine Migräne, die sie wissen, dass sie die haben, nicht ständig zum Arzt rennen und sich Rezepte holen. Die Praxen wären leerer, die Apotheker hätten eine höhere Beratungsfunktion. Aber deutsche Firmen wären auch damit einverstanden. Also insofern, das wäre eine Effizienz, 1,4 Milliarden pro Jahr, die man durchaus heben könnte. Und man müsste nicht sofort in einen Sparreflex verfallen, der absolut toxisch wäre.
Ja, besten Dank. Konkret sind wir aber, sagen wir mal, schon seit längerem mit Arzneimittellieferengpässen beschäftigt. Und da gab es das wunderbare Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz, kurz ALBVVG. Und Karl Lauterbach hat in seiner bekannt schnellen und schlagzeilenorientierten Sprechweise gesagt, damit würde jetzt alles gut. Und deshalb die Frage an Sie, wie beurteilen Sie die Wirksamkeit des ALBVVGs und was fordern Sie als Interessenvertretung von mehr als 400 Unternehmen in Deutschland? Was muss ich da tun?
Das schließt eigentlich ganz gut an die Frage an, die Sie vorher gesagt haben. Ich würde gerne erstmal beantworten, warum haben wir denn überhaupt Lieferengpässe? Und Lieferengpässe haben wir ja, weil der Preisdruck enorm ist auf den Basismarkt. Und nicht nur der Preisdruck von oben, sondern auch der Kostendruck von unten. Wir haben höhere Löhne, wir haben eine Ukraine-Krise und eine Energiekrise. Das hat die Inflation angekurbelt, das hat zu höheren Kosten bei Verpackungen etc. geführt. Wir haben Umweltrichtlinien, die teuer sind für die Unternehmen, weil sie neu ihre Werke umrüsten müssen. Also Preisdruck plus Kostendruck führt dazu, dass einzelne Unternehmen gesagt haben, wir müssen möglichst globalisieren, weil das ist kostengünstiger. Ja. Das hat aber auch dazu geführt, dass wir Anbieter verloren haben, weil die gesagt haben, okay, ich bin raus, ich kann das Präparat nicht mehr anbieten, ich muss das auslisten. Und führt dazu, dass man teilweise nur noch einen Anbieter hat in einer Indikation, zum Beispiel Lithium in der Depression haben wir einen Anbieter bei einer Depression als Pandemie, kann man sagen. Ganz gefährlich, weil da, wenn da mal ein Schiff im Suezkanal hängen bleibt, dann haben wir sofort einen Lieferengpass. Das ist aber hausgemacht. Das haben wir hausgemacht. Wir haben durch die Kostensparmaßnahmen hier einen Brandbeschleuniger in die Globalisierung reingeworfen. Und deshalb nochmal, ich warne vor diesem Reflex, immer zu sagen, wir müssen jetzt erstmal Kosten sparen. Man muss dann wirklich das gesamte Bild auch weiter beurteilen. Und die Frage, die Sie hatten, hat das ALBVVG denn was gebracht? Nee, hat es nicht, weil wir diese Wurzel des Übels eben nicht bekämpft haben, sondern gesagt haben, jetzt bitte bevorratet euch doch mal für ein halbes Jahr, was natürlich völlig kontraproduktiv ist. Das bindet ja noch mehr Kapital, das bindet Lagerplätze, das zieht Ware ab, wo man sie ja eigentlich bräuchte im Markt. Insofern, die angespannte Lage der Unternehmen haben wir damit eigentlich noch mehr angespannt, als sie vorher schon war. Das löst eben das Problem der Basisversorgung überhaupt nicht. Und das wird auch längerfristig nicht passieren. Wir können das jetzt noch ein bisschen beobachten, aber ich glaube, das Fazit ist, wir müssen hier unbedingt noch mal ran. Wir haben ja versucht, auch bei den Kinderarzneimitteln ein bisschen was an den Preisen zu machen. Da konnte man sehen, wie komplex das System ist. Wir haben versucht, da die Preise anzuheben. Es hat nicht funktioniert. Die Preise sind nicht angehoben, ja, sondern sind Effekte eingetreten, dass die Hersteller gesagt haben, um Gottes Willen, das ist ja schlimmer als vorher. Hörte auf damit. Also die Lösungen, die dort gefunden haben, waren nicht die richtigen. Ich begrüße aber, dass man das Problem erkannt hat und dass man versucht hat, was zu machen. Aber wie immer im Leben, Try and Error, da müssen wir noch mal ran und bis wir die richtigen Lösungen gefunden haben, dass wirklich die Lieferengpässe nachhaltig bekämpft werden.
Weil das ist ja ein Thema, das hat es bis auf die Titelseiten der Boulevardpresse und in die Hauptnachrichtensendungen geschafft. Das ist ja auch was, was den Bürgerinnen und Bürgern eben unter den Nägeln brennt. Gerade Sie hatten es erwähnt, die Versorgung mit Kinderarzneimitteln.
Also ich bin selber Mutter und ja, genau, ich möchte das auch nicht, auch nicht als Versicherte und auch nicht als Bürgerin, dass wir hier Schwierigkeiten haben. Und deshalb müssen wir alle mal uns zusammen an den Tisch setzen, alle Beteiligten, auch auf europäischer Ebene, und da brauchen wir dringende Lösungen.
Genau, schauen wir nochmal von der Pharmastrategie ausgehend in Richtung Digitalisierung. Karl Lauterbach ist ein großer Freund digitaler Lösungen und auch der künstlichen Intelligenz in der Gesundheitsversorgung. Welche konkreten Schritte sollten Ihrer Meinung nach, im Feld der Digitalisierung priorisiert werden, damit Deutschlands Position sich insgesamt verbessern kann?
Das Traurige ist ja eigentlich, dass wir als Deutschland eine wahnsinnig gute Position haben. Wir haben ja ganz viele Daten, wir kommen noch nicht ran. Und ich glaube, das Wichtigste in meinen Augen wäre, dass wir endlich schaffen, die Daten an einem Platz abzulegen, sie zu vernetzen und den Zugriff für alle Beteiligten aufzumachen. Mit dem Forschungsdatenzentrum sind wir auf einem sehr guten Weg. Das muss aber echt ans Laufen kommen, muss kurze Bearbeitungszeiten haben. Und ich glaube, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Zum einen, was Forschung als solches angeht, aber zum Beispiel auch bei seltenen Erkrankungen, die man sehr, sehr gut damit finden könnte, erforschen könnte, oder aber auch was die Wirksamkeit von einzelnen Arzneimitteln angeht, oder überhaupt therapeutischen Maßnahmen, um zu gucken, welche Gruppen profitieren denn am meisten von dieser Therapie. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass wir es ans Laufen bekommen. Und natürlich die elektronische Patientenakte, gar keine Frage. Die wollen wir seit 20 Jahren auf die Straße bringen. Ich glaube, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir hier aktiv werden. Das hilft auch der Versorgung, das hilft den Versicherten und Versicherten, also Versicherten ganz, ganz massiv, was ihre Therapien angeht, was die medizinischen Konzepte angeht.
Naja, obwohl das ja nur 20 Jahre in der Vorbereitung waren, kommen ja jetzt auch schon wieder Forderungen von einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen, man solle das doch nicht übereilen, etc. pp. Ich hoffe wahrscheinlich mit Ihnen gemeinsam, dass es ähnlich wie beim E-Rezept und der elektronischen Arbeitsunfähigkeit quasi beim Murren bleibt und dass es sich dann, sagen wir mal, wenn der Startschuss gegeben ist, dann doch endlich auf den Weg bringt, das Ganze.
Ich bin ganz bei Ihnen, ja.
Gut, blicken wir in den Februar, genauer gesagt zum 23. Februar. Was sind die wichtigsten Forderungen von Pharma Deutschland und den bei Ihnen organisierten Unternehmen, die ja, wie ich schon erwähnte, vorrangig mittelständische Unternehmen hier im Land sind? Was fordern Sie von den Parteien? Wie kann der Pharma-Standort, Sie hatten ja gesagt, es wurden schon von der jetzigen Regierung Dinge eingeleitet, die durchaus auch Wirksamkeit entfalten. Aber was ist quasi auf Ihrem Wunschzettel? Was adressieren Sie jetzt im Wahlkampf? Was sollten die kommenden Gesundheitsminister und die kommende Regierung beachten?
Also wir wünschen uns und das fordern wir auch, dass eine neue Regierung das fortsetzt und intensiviert, was eigentlich die alte begonnen hat. Und das fällt unter dem Begriff Pharma-Strategie. Den Pharma-Standort Deutschland wieder attraktiver zu machen und somit auch die Innovationsfähigkeit und die Investitionsfähigkeit der Branche und verlässliche Rahmenbedingungen für die Verfügbarkeit von Arzneimitteln zu schaffen, das wäre auf jeden Fall bei uns ganz weit vorne. Nochmal, wenn wir als Pharma-Standort gut funktionieren hier, dann schafft das Arbeitsplätze, dann schafft das Beschäftigung, dann verschafft das hochqualifizierte Beschäftigung und stärkt die Einnahmeseite der Krankenkassen. Das dürfen wir wirklich nicht vergessen, dass das für die Gesellschaft, für unser funktionierendes Wirtschaftssystem, für ein funktionierendes Gesundheitssystem extrem wichtig ist. Das Zweite, was natürlich für uns ganz wichtig ist, haben wir auch schon adressiert, ist, dass wir Innovationsanreize weitersetzen, dass wir Innovationen ins Land bekommen. Dafür brauchen wir eine Modernisierung unserer Rahmenbedingungen, dafür brauchen wir eine Modernisierung der Nutzenbewertung. Und wir müssen auch ein bisschen gucken, so sehr wir Nachhaltigkeitsbemühungen begrüßen, dass die für die Industrie verdaubar sind. Wir haben im Moment Regelungen, ich nenne nur mal eine, das ist eine kommunale Abwasserrichtlinie, die wir wirklich gut finden. Wir brauchen eine vierte Klärstufe. Wir wollen keine Mikroverunreinigung im Wasser, aber das muss für die Unternehmen verdaubar sein und darf nicht zu Kostenbelastung führen, die wiederum zu einer Auseinzelung von Präparaten vom Markt führen würden oder wiederum Kostenbelastung des Gesundheitssystems zur Folge hätte. Da müssen wir uns was einfallen lassen, welche Bereiche dafür verantwortlich sein sind, wie diese gesellschaftliche Aufgabe denn tatsächlich hinbekommen. Und last but not least, wir brauchen eine stabile Arzneimittelversorgung wieder. Die Lieferengpässe müssen vom Tisch. Wir müssen an die Basisversorgung ran. Wir brauchen hier Konzepte, dass die Basisversorgung möglich ist, auch preislich. Und wir bieten dafür natürlich auch was an. Nochmal, wir sind nicht naiv und das heißt, die Effizienzreserven, die wir im System haben, dann auch zu heben.
Da bin ich bei einer Frage, und zwar fühlen Sie sich vom jetzigen Minister und dem Ministerium insgesamt gut in die Prozesse einbezogen? Können Sie Ihre wichtigen Punkte, die Sie ja gerade eben auch bezüglich der kommunalen Abwasserversorgung benannt hatten, können Sie die adressieren? Haben Sie genügend Gesprächsformate oder wünschen Sie sich von einer kommenden Bundesregierung, sagen wir mal, andere Dialogformate und mehr wechselseitiges Austauschen?
Also, da muss man die Amtsperiode ein bisschen unterteilen, weil am Anfang war sehr, sehr wenig bis gar kein Dialog da. Und ich glaube, das ist nie gut, wenn man keinen Dialog führt. Die einzelnen Parteien anzuhören, und zwar alle, macht absolut Sinn und sich da ein Meinungsbild zu bilden als Politik und auch als Ministerium und als Minister, das wünschen wir uns sehr. Das war am Anfang einfach nicht gegeben. Jetzt nehmen wir wahr, dass schon runde Tische stattfinden, sehr konstruktiv, zum Beispiel zum Thema Lieferfähigkeit vom Bundesministerium für Gesundheit organisiert in der letzten Woche, wo alle an einem Tisch sitzen, saßen wirklich alle Beteiligten. Genau solche Dialogformate brauchen wir in Deutschland, auch auf europäischer Ebene, wo man wirklich nicht auf den zeigen kann, der gerade nicht im Raum ist, sondern es sitzen halt alle im Tisch und eine Lösung finden muss, wie bei der Papstwahl am Ende, ja. Irgendwann muss dann der weiße Rauch aufsteigen und erst dann gehen wir auseinander. Das war ein sehr, sehr gutes Format und ich glaube, das brauchen wir, weil die Situation sowohl was die Finanzen angeht, als auch was die Versorgung angeht, glaube ich, noch nie so angespannt war wie im Moment. Und da brauchen wir Lösungen und da muss man miteinander reden. Also wenn wir den Weg, den wir jetzt gerade einschlagen, weiter fortsetzen, wäre das gut. Was wir nicht brauchen, sind, im Moment laufen auch sehr viele Wahlkampfveranstaltungen, wo man Dialoge führt, wo eigentlich jeder weiß, gut, also das machen wir jetzt als Wahlkampfveranstaltung, da kommen wir dann auch gerne hin, aber so richtig eine Lösung haben wir nicht. Kann man machen, führt uns aber nicht unbedingt weiter. Also ich glaube, wir brauchen wirklich im Grunde genommen papstartig, dass wir uns wegschließen oder möglichst alle an einem Tisch sitzen und so lange miteinander reden, bis wir eine Lösung gefunden haben.
Wir hatten es erwähnt, bei uns ist jetzt Wahlkampf und je nachdem, wie die Menschen rechnen, kann das, sagen wir mal, bis zur kommenden Sommerpause dauern, bis sich überhaupt die Dinge mit einer neuen Regierung finden, bis überhaupt der gesamte Arbeitsprozess begonnen wird. Das Traurige an den vielen Vorhaben von Karl Lauterbach ist ja, dass die mit dem Ende der Legislaturperiode komplett beendet werden. Man kann also nicht einfach in der neuen Legislaturperiode weitermachen, sondern man muss dann jedes einzelne Vorhaben erneut aufrufen. Aber gute Nachricht, auf EU-Ebene gibt es eine Kommission, die ist arbeitsfähig, die hat jetzt eine Zeit von 5 Jahren, Dinge zu tun. Und die europäische Ebene ist ja auch für die Zukunft der deutschen Pharmaindustrie sehr wichtig. Sie hatten ja erwähnt, dass eben Deutschland dort weiter in der Position wieder nach vorne rücken will, weil, was die wenigsten Zuhörerinnen wissen, wir sind als Deutschland nicht mehr die Apotheke der Welt und wir sind auch in Europa nicht Spitzenreiter, sondern Platz 5 oder 6, je nachdem, wen man dazu befragt. Was erwarten Sie von der kommenden EU-Kommission im Bereich Gesundheit und was erwarten Sie auch vom zuständigen Kommissar, der ja aus Ungarn kommt?
Die Regelungen auf EU-Ebene sind für uns wahnsinnig wichtig. Ich komme gerade aus Brüssel und die gute Nachricht ist, man hatte einiges erkannt. Zumindest habe ich das in meinen Gesprächen so verstanden. Auch auf der EU-Ebene war es so, dass die einzelnen Bereiche nicht genug miteinander geredet haben. Also wir haben Nachhaltigkeitsregelungen en masse sozusagen geschaffen. Wir haben bürokratische Auflagen geschaffen, die alle zuwider der Pharmastrategie waren. Also der bürokratische Aufwand, der aus der EU kommt, der ist wirklich immens. Die Firmen haben im Moment 3, 4, 5 Leute, die sie nur einstellen. Damit haben sie noch nichts produziert, um die EU-bürokratischen Anforderungen zu bewältigen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass da wirklich großes Verständnis dafür da ist, dass das nicht sein kann, dass die Ressorts mehr miteinander reden müssen, dass man themenübergreifend mehr miteinander reden muss, dass wir da unbedingt, was die bürokratischen Anforderungen angeht, aus der EU ran müssen, dass wir da aus 7 Gesetzesvorhaben vielleicht mal 1 machen, das dann auch pragmatisch umgesetzt wird. Wir Deutschen neigen dann ja auch dazu, mit deutscher Gründlichkeit die EU-Vorgaben dann auch noch mal ein bisschen zu potenzieren. Auch da ist erkannt, dass das nicht gut ist. Also Bürokratie abbauen. Wir brauchen unbedingt eine EU, die versteht auch, dass der Schutz von geistigem Eigentum wahnsinnig wichtig ist für jede Industrie, auch die Pharmaindustrie, und dass man die IP-Rechte in der Pharmaindustrie wirklich nicht anfassen sollte. Das macht mehr kaputt, als dass es Nutzen bringt. Ja, also ich glaube aber, dass wir ganz gut unterwegs sind. Was die Umweltrichtlinien angeht, wir unterstützen die, wir begrüßen die, aber sie müssen umsetzbar sein. Ich nenne hier auch mal nur ein paar Beispiele. Wir begrüßen das absolut, dass man keine F-Gase mehr einsetzt bei Arzneimitteln. Das will keiner. Aber wenn Sie die nicht mehr einsetzen wollen, dann müssen Sie Ihre komplette Produktion umbauen, weil die alternativen Gase brennbar sind. Und sie brauchen einen ganz anderen Brennschutz, ne? Das heißt, Brandschutz. Das heißt, sie brauchen viel, viel mehr Zeit, um diese Regelungen umzusetzen, als das, was wir im Moment haben. Da müssen wir, also wir müssen wirklich grundsätzlich nochmal über das, was da bereits gekommen ist aus der EU, Abwasserrichtlinie etc. reden. Das ist nicht gut. Das ist erkannt. Da sehe ich auch Bewegung. Und wir müssen weiter gucken, dass in der EU wir auch wettbewerbsfähig bleiben, dass uns nicht China und Amerika und Japan oder aber auch innerhalb der EU andere Länder massiv überholen. Ich glaube, das ist auch erkannt, das hat Deutschland auch erkannt, dass wir unseren Platz in der EU verlieren und dass wir da mehr kämpfen müssen als Staat, als wir es im Moment gemacht haben. Wir haben da vieles laufen lassen und das ist nicht gut.
Wenn Sie einen Wunsch formulieren dürften für das kommende Jahr, welcher wäre das zum Abschluss?
Für das kommende Jahr würde ich mir wirklich wünschen, dass unsere Branche, die Wertschöpfung der Branche erkannt wird und dass danach gehandelt wird. Und somit auch die eine gute Pharma-Strategie und viele, viele Arbeitsplätze, die dazugehören, dann auch gesichert werden und weiter aufgebaut werden können.
Frau Bartmann, vielen Dank für die Zeit und das anregende Gespräch.
Ich danke Ihnen, es hat Spaß gemacht.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.